Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Wir verbinden heute Kulinarik mit Tourismus. Ich darf heute eine ganz tolle Frau aus der Tourismusbranche begrüßen. Seit 2014 ist sie CEO und Vorsitzende der Geschäftsführung. Sie gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der deutschen und europäischen Tourismusbranche. 2023 wurde sie mit einem Sea Trade Cruise Award als Kreuzfahrtpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet. Wen ich heute im Podcast des Genussguide Hamburg begrüßen werde, erzähle ich euch gleich.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.
Erstmal muss ich heute vorausschicken, Kemal ist leider nicht in diesem Podcast dabei. Er hatte viele Filmaufnahmen, wie so oft, auf der ganzen Welt unterwegs. Diesmal war er in der Türkei. Er hat den Rückflug nicht so hinbekommen, dass er heute hier ist. Das macht aber nichts. Natürlich werden wir ihn vermissen. Also insofern macht es natürlich schon etwas. Aber ich habe eine so tolle Gesprächspartnerin, dass ihr euch sicher auf einen ganz großartigen Podcast freuen dürft. Was war denn bei uns bei der Szene so los in letzter Zeit? Das Champions Dinner, sehr erfolgreich in der Fabrik. Die Leute, die uns abends besucht haben, unsere Gäste hatten sehr viel Spaß und haben ein tolles Essen bekommen. Und dann wird es demnächst das Champions Dinner geben. Das Champions Dinner, hier kochen alle Restaurants, die ausgezeichnet sind, mit dem Genussmichel in diesem Jahr, der im April in der Fischauktionshalle stattfand. Tickets gibt es noch, allerdings weniger. Informiert euch gerne auf unserer Seite genussguide-hamburg und verpasst dieses Event nicht, das wird mega. Und dann wird es eine so schöne Ausgabe im November der Szene Hamburg geben. Wir haben das Heft erweitert, eine einzige Liebeserklärung an unsere Stadt. Wer kennt es nicht? Das Hamburg-Gefühl. Wir Hamburger identifizieren uns mit dieser Stadt. Es gibt sogar eine Umfrage, die sagt, 82% aller Hamburger identifizieren sich mit Hamburg, während das nur 16% der Mitbürger von Berlin tun. Dieses Thema haben wir aufgegriffen. Viele wunderschöne Hamburg-Bilder. Und viele Unternehmen zeigen, wofür sie in den Wintermonaten oder auch ganzjährig spenden. Wenn ihr als Unternehmen in dieser Ausgabe noch vertreten sein möchtet, wendet euch gerne direkt an uns und an alle Leser im November. Kauft euch dieses Magazin, wenn ihr Hamburg liebt. Wir lieben Hamburg und wir schreiben drüber. Und wir schreiben, was alles Gutes in dieser Stadt passiert. Es sind Themen dabei wie Olympiabewerbung, die Speicherstadt, die Hafen City, unsere City, aber auch viele andere Stadtteile. Und lest es, kauft es, lest es, es wird toll. Aber jetzt gehen wir rüber zu unserem Podcast. Ich begrüße an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Wiebke Meyer.
Hallo, ahoi.
Hallo, ahoi. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und unsere Hörer sind bestimmt ganz gespannt über verschiedene Konzepte auf euren Schiffen. Und diesen Podcast, den starten wir ja immer mit einer Frage, die der letzte Gast hinterlassen hat. In diesem Fall war das Nina Falco. Und die fragt, kennst du die Tagesbar von Nina Falco?
Die kenne ich, ja.
Die kennst du. Mhm. Und sie hat die Frage hinterlassen, welches Gericht, das es noch nicht auf der Karte gibt, würdest du dir wünschen?
Oh, jetzt war ich länger nicht da. Insofern weiß ich nicht, ob sie es auf der Karte hat. Aber was ich insbesondere im Sommer ein tolles Gericht finde, ist ein knackiger Salat mit Melone und Feta.
Mega, ja.
Oder was auch der Klassiker, der ganzjährig geht und immer passt, ist Penne Arrabbiata. Richtig schön scharf.
Ich glaube, das hat sie auf der Karte. Ich
glaube auch.
Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Mhm. Aber dann haben wir diese Frage beantwortet. Die Frage, die Gäste hinterlassen, die sind so unterschiedlich und so spannend. Ich bin auch gespannt auf die Frage, die du nachher hinterlässt für den nächsten Gast, den du ja gar nicht kennst. Ja, Wiebke, wenn man deinen Lebenslauf so anschaut, dann wird deine heutige Position, wie die logische Konsequenz aus Herkunft und beruflichem Werdegang? War dieser Weg von dir so zielstrebig geplant? Wann wusstest du genau, das ist deine Branche?
Zielstrebig geplant war eigentlich nur, da ich auf Helgoland aufgewachsen bin, dass ich die weiterführenden Schulen in Hamburg besuchen möchte und eben nicht in Cuxhaven, um bei den Großeltern zu sein, die ich zwar sehr geliebt habe, aber Cuxhaven wäre jetzt nicht wirklich eine Steigerung gewesen zu Helgoland. Und insofern war mir da klar, Hamburg, da war ich sehr zielstrebig. Und dann war ich ein zweites Mal sehr zielstrebig, indem ich gesagt habe, ich möchte unbedingt nach Absolvieren der Schulen eine Auslandserfahrung machen. Und das war damals die Tätigkeit als Reiseleiterin. Und entgegen aller Warnungen von Freunden und auch von Eltern, die gesagt haben, ist das wirklich das Richtige, das stellst du dir anders vor, habe ich das durchgezogen. Und natürlich war es anders, als ich es mir vorgestellt hatte in meiner Naivität mit 19. Aber es war trotzdem der Einstieg in eine ganz tolle Branche. Und alle weiteren Stationen haben sich entwickelt. Die waren auch nicht wirklich geplant. Das Einzige, was immer wieder dazwischen drin war, ich hatte immer ein ganz gutes Bauchgefühl, dass ich gedacht habe, wann ist der nächste Zeitpunkt weiterzuziehen und nochmal was ganz Neues zu entdecken oder etwas anderes zu machen. Das ist so das, was sich durchgezogen hat.
Heißt das auch, du bist die ganze Zeit in einem Unternehmen geblieben?
Nee, ich habe gewechselt. Also ich habe angefangen in Hamburg bei Fischerreisen. Das war damals, heute würde man sagen, das ist ein Start-up gewesen. Das war ein kleiner Reiseveranstalter.
Ich kenne den noch.
Den kennst du noch. Wir saßen am Ballindamm, gar nicht weit von hier. Und waren ein junges Team. Ich habe, wie gesagt, als Reiseleiterin angefangen. Und wir haben Pauschalreisen angeboten mit einem Schwerpunkt Spanien. Damals gab es ja auch noch kein Internet und dergleichen. Und wir waren einer dieser Anbieter, die sich darauf spezialisiert hatten, kurzfristig Reiseangebote zu machen. Und das war toll, weil wir alle viele Chancen bekommen haben, alles auszuprobieren. Es wurde allerdings auch viel abverlangt von den Inhabern. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht, habe mich da dann spezialisiert auf Marketing und Vertrieb. Und dieses Unternehmen wurde dann aber irgendwann verkauft an die Condor, woraus sich dann die Condor Touristik formierte. Und das Ganze ging dann irgendwann mal über in die spätere Thoms Cook. Und das war so für mich dann auch eine Zäsur, das habe ich mir noch angeschaut, zu sagen, jetzt ziehe ich weiter und mache was ganz anderes. Dann bin ich zu einem Reisefernsehsender gegangen, das war dann ein echtes Startup, das war dann Ende der 90er, hier in Hamburg, Via 1 schöner Reisen. Total spannend, weil da war natürlich Internet mittlerweile da. Es gab aber immer noch die Frage, wird sich das Internet als zentrales Medium durchsetzen oder doch das TV-Gerät? Und so habe ich da angefangen, Marketing und Vertrieb aufzubauen. Wir hatten ganz tolle Formate und statt eben alles schriftlich zu machen oder in Form von Prospekten und Mailings, war es eben das Bewegtbild, worüber sich Reisen ja eigentlich auch viel besser vermarkten lassen.
Klar, ja.
Das Problem war nur, dass die Reichweite nicht ganz so groß war. Die war nämlich damals ausschließlich digital. Insofern war das eine Geschichte, die nach 2 Jahren dann nicht fortgesetzt wurde und tatsächlich in die Insolvenz ging. Und dann bin ich nochmal zurück in die klassische Reiseveranstaltung und bin bei Bural Oeger, bei Oeger Tours hier in Hamburg gelandet, als Mitglied der Geschäftsführung für Marketing und Vertrieb. Und das war dann, das hatte ich eigentlich mal so für 1, 2, 3 Jahre geplant, um zu sagen.
Oeger Tours,
genau. Wo ich irgendwie gedacht habe, das kenne ich. Ich kenne die Mechanismen, ich kenne die Systeme, Marketing und Vertrieb für Reiseveranstalter. Da kann ich sicherlich einen Beitrag leisten. Was dann dazu kam, dass Oeger Tours, die ja auch schon eigene Hotels hatten und eine eigene Airline, das war so ein auch in sich schon ein recht vielfältiges Unternehmen. Aber was mich noch viel, viel mehr begeistert hat, insofern ist es schade, dass Kemal jetzt nicht hier ist, ist das Reiseland Türkei, was ich natürlich kannte, aber ich kannte auch nicht die Vielfalt, die hinter der Türkei steht oder was die Türkei alles bietet. Denn eigentlich war immer hier in Deutschland überwiegend nur Antalya bekannt. Und das auch weiterzuentwickeln in dem Familienunternehmen, auch mit der Tochter, mit Nina Oeger, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich dann 8 Jahre getan, auch mit vielen, tatsächlich auch mit vielen Reisen in die Türkei. Und als Bural Oeger dann sagte, er wolle Berufspolitiker in Brüssel werden, was er dann auch war ein paar Jahre und dann die Idee hatte, eben das hauptamtlich zu tun und das Unternehmen zu verkaufen, ging das Ganze an Thomas Cook. Und das war für mich dann wieder eine Zäsur, um zu sagen, jetzt mache ich noch mal ganz was anderes. Und dann bin ich von Hamburg nach Berlin und habe Windrose Finest Travel führen dürfen, den Übergang zu führen von einem Privatunternehmen, was dann ein Private Equity namens Waterland gekauft hatte und das weiterzuentwickeln. Und so kam ich von dem Volumentourismus, die gute Pauschalreise in die wunderschöne Türkei, kam ich dann in das Ziel, in das zielgerichtete, maßgeschneiderte Luxusreisenprogramm von Windrose und habe da mit einem tollen Team von 40 Kolleginnen und Kollegen das weiterentwickeln können. Und das waren dann 5 tolle Jahre in Berlin, die auch gastronomisch ganz, ganz toll waren.
Da kommen wir gleich noch zu.
Weil sich da sehr, sehr viel tat in Berlin. So viel Neueröffnung und es gab immer wieder neue Impulse. Und in Berlin ist man auch ein bisschen mehr draußen, geht mehr frühstücken, mehr Mittagessen und auch mehr Abendessen. Aber es gab dann irgendwann die Nachfrage von der TUI, ob ich mir nicht auch Kreuzfahrten vorstellen könnte. Und natürlich konnte ich mir Kreuzfahrten vorstellen, durchaus noch mit einer gesunden Skepsis, weil ich kannte bis zu dem Zeitpunkt die Kreuzfahrt nur als Gast, einige wenige gemacht und gedacht, ja, schöne Reiseform, aber so richtig war der Funke bei mir noch nicht übergesprungen, aber ich habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt und bin dann im Oktober 2014 zu TUI Cruises gekommen. Da gab es 3 Mein Schiffe. Und ein ganz, ganz tolles Team hat mich aufgenommen und ich musste erstmal ein Jahr sehr viel lernen über die Kreuzfahrt, aber habe sehr, sehr schnell erkannt und war sehr begeistert, weil das Team so engagiert war und alle so mit Leidenschaft für dieses Konzept, für die Kreuzfahrt gearbeitet haben, aber auch die Möglichkeit wirklich nochmal viel mehr als jeder Reiseveranstalter das kann, das Produkt, das Angebot so von A bis Z zu gestalten, also im Grunde das Gasterlebnis von A bis Z zu gestalten, das hat mich sehr, sehr schnell total fasziniert. Und dann kam noch eine weitere Komponente dazu, dass wir die Schiffe ja auch bauen konnten und damit eben auch schon in der Bauphase
genau
bestimmen konnten, wie soll es sein, wie soll sich der Gast über das Schiff bewegen, welche Bereiche wollen wir anbieten, nicht nur kulinarisch, sondern was gehört noch dazu zu dem Thema Entspannung und zu den Kabinen und so weiter und so fort. Und das macht es aus und das motiviert mich auch immer noch heute. Und es ist auch so, dass es immer wieder Neuigkeiten zu entdecken gibt, aber auch immer wieder haben wir die Chance und das Privileg, die auch einfließen lassen zu können.
Wie viele Schiffe habt ihr heute?
Wir haben unter dem Dach der TUI Cruises, wenn man das so will, haben wir 2 Marken. Die eine ist TUI Cruises Mein Schiff. Da haben wir im Moment 8.
Als du angefangen hast du eben gesagt, drei.
Da waren es 3 und das 4. war im Bau. Und nachdem das Wohlfühlkonzept von TUI Cruises Mein Schiff so gut angenommen wurde im Markt, hatten wir dank unserer beider Gesellschafter, also TUI Cruises ist ein Joint Venture Unternehmen von Royal Caribbean und von der TUI Group aus Hannover, beide halten 50%. Und mit der Unterstützung dieser starken Gesellschafter hat man erkannt, wir wollen gerne weiterbauen. Und insofern durften wir weiter Verträge abschließen für Neubauten. Die ersten 7 Schiffe haben wir bei der Meyer Werft in Turku, Finnland gebaut.
Ja.
Und dann haben wir auch 2018 schon die Weichen für weiteres Wachstum gestellt und noch 2 Schiffe in Italien bestellt bei der Fincantieri-Werft. So, also das ging so Hand in Hand und das war so, dass wir eben wirklich das Privileg hatten, dass unsere Gesellschafter uns vertraut haben, aber auch, dass unser Team so leidenschaftlich engagiert dabei ist, die besten Urlaubs, den besten Urlaub auf See zu bieten, und das übersetzt haben in die TUI Cruises Mein Schiff Kreuzfahrten, so dass die Nachfrage auch da war, so dass wir das stetig weiterentwickeln konnten. Jetzt haben wir noch ein weiteres Schiff im Bau für Mein Schiff, was dann nächstes Jahr kommt.
Das wird dann Nummer 9?
Nee, das wird die Mein Schiff Flow. Wir haben dieses Jahr in 2025 haben wir die Mein Schiff Relax, das erste Schiff aus Italien in Dienst gestellt. Und da haben wir dann gesagt, wir weichen mal von den Ziffern ab.
Okay.
Um einfach auch zu demonstrieren, das ist eine neue Schiffsklasse. Da steckt zwar sehr viel Mein Schiff-Konzept drin, ist aber im Grunde ein ganz neues Konzept. Und insofern haben diese Schiffe jetzt einen Namen. Also Mein Schiff Relaxed und Mein Schiff Flow, was nächstes Jahr kommt. Und dann gehört seit 2020 auch Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten dazu. Und das finde ich besonders schön, weil Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten, die haben es erfunden, hier in Hamburg. Albert Ballin war derjenige, der die
Wenn
erste...
Wenn Hamburg, dann Hapag-Lloyd.
Genau. Und Albert Ballin war der Erste, der die Kreuzfahrt, wie sie heute und vieles von dem, was er damals eingebracht hat, findet sich auch noch auf Schiffen, hat das wirklich erfunden und Hapag-Lloyd Cruises hat das über die Jahre ganz, ganz toll entwickelt und zu Hapag-Lloyd Cruises gehören die beiden Schiffe Europa 2 und 3 Hanseatic Expeditionsschiffe und unter der Führung von Isolde Suzette machen die wirklich luxuriöse Erlebnisse, Once-in-a-Lifetime-Erlebnisse. Also mein Schiff hat eine Größe von 2.500 bis knapp 4.000 Passagiere haben wir je Schiff, abhängig von der Schiffsklasse. Und bei Hapag-Lloyd sind es eben 400 Passagiere auf der Europa, 500 auf der Europa 2 und dann maximal 230 je Expeditionsschiff. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Aber all diese Komponenten, die auch da wichtig sind, dieses sehr, sehr individuelle Gasterlebnis, das ist schon schön und da profitieren auch beide Marken voneinander, obwohl sie eben komplett getrennt gesteuert werden. Aber es ist schön, das in einem Haus zu haben, weil man sich das auch gegenseitig befruchtet.
Ja, genau. Und du hast eben gesagt, once in a lifetime experience. Ich habe neulich gerade Leute kennengelernt, die haben auf einem eurer Schiffe in der Antarktis geheiratet.
Ja.
Und das ist ja wirklich spannend und mal ganz anders als viele Dinge, die man so hört. Also ich habe auch gehört, bei euch gibt es tatsächlich richtig Hochzeitsplaner auch.
Die Hochzeitsplaner gibt es auch, ja. Also wir haben regelmäßig Hochzeiten auf beiden Flotten, also bei beiden Marken. Bei meinem Schiff ein paar mehr, was einfach am Volumen liegt.
Klar.
Aber so diese Romantik, wenn der Kapitän dann die Trauung vollzieht, hat nochmal einen besonderen, offensichtlich für alle gibt nochmal einen besonderen Flair.
Ja.
Und ist auch für die Kapitäne ganz schön.
Glaube ich. Auch mal anders.
Ist eben auch ein emotionales, ist es sehr emotional irgendwie, ist es auch so, dass die Hochzeitspaare so die Ehen dann anhalten, auch immer wieder gerne kommen und das feiern.
Ja, klar. Das
ist natürlich auch toll. Ist das ein sehr schöne Ergänzung zu dem Gesamtprogramm.
Für unsere Hörer, die nicht genau deine Position kennen, haben wir jetzt gelernt von der Reisebegleiterin, Leiterin bis zu, wie ist deine heutige Position?
Ich bin CEO.
Genau.
Aber als CEO ist Chief Executive Officer oder Geschäftsführerin, würde man in Deutschland sagen. aber nirgendwo ist es wichtiger, das Ganze mit einem Team zu machen. Und insofern ist das Team extrem wichtig. Und hier in Hamburg ist neben mir noch der Frank Kuhlmann als CFO tätig. Und dann haben wir noch ein erweitertes Team von Managern und Direktoren und eben ein sehr, sehr engagiertes Team von knapp 800 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier in Hamburg.
Das ist ja schon eine ganze Menge Mitarbeiter und ich habe einige davon schon kennenlernen dürfen und kann dir nur beipflichten, so engagiert und so mit Herzblut dabei, ob das um Reiseplanung geht oder auch Marketing oder andere Dinge. Ja, aber dann ist ja, seit du da bist, wirklich die Flotte ganz schön gewachsen. Der eine oder andere Hörer fragt sich wahrscheinlich an dieser Stelle, warum sprechen wir miteinander? Wir sprechen miteinander, weil wir gleich natürlich auch nochmal über die kulinarischen Konzepte bei euch an Bord sprechen. Wohin kann ich denn mit euch überall hinreisen eigentlich?
Also mit der Mein Schiff-Flotte ist es so, dass wir in den Sommermonaten einen Teil der Flotte ab Deutschland einsetzen, ab Hamburg, Kiel, Bremerhaven. Und dann sind es diese wunderbaren Reisen in den Norden, entweder zum Nordkap, nach Nordeuropa oder auch in die Ostsee. Das sind ja gerade in den Sommermonaten, wenn es lange hell ist, sind das ganz, ganz tolle Reisen. Und die Länder sind ja auch so, Norwegen, Schweden, Finnland, wo wir da unterwegs sind. Da macht es total Sinn, sich mit dem Schiff anzunähern. Und es gibt nichts Schöneres, als irgendwie morgens in den reinzufahren oder auch abends. Das kann man machen. Man kann aber auch von den norddeutschen Häfen Richtung Westeuropa fahren und mal die französische Küste runter oder auch nach England. Das bieten wir an. Und wir haben natürlich auch Schiffe im Mittelmeer positioniert bei Mein Schiff in den Sommermonaten. Und im Winter sind wir, mit Ausnahme von Bremerhaven, da haben wir nämlich ein Schiff ganzjährig stationiert.
Ja, okay.
Und dann kann man auch im Winter für die Menschen, die ungern fliegen, haben die Möglichkeit und die sagen, auch die gibt es. Der Weg ist das Ziel, die Seereise gehört dazu und die empfinden große Entspannung mit vielen Seetagen und so bieten wir es auch an, dass wir von Bremerhaven auf die Kanarischen Inseln oder sogar bis in die Karibik fahren. Da ist man dann schon ein paar Wochen unterwegs.
Ja. Die Zeit muss man haben,
natürlich. Die Zeit muss man haben, aber das ist etwas. Ansonsten sind die Schiffe in den Wintermonaten da, wo es wärmer ist. Nämlich auf den Kanarischen Inseln, in der Karibik, in Südostasien, Vereinigte Arabische Emirate bei Mein Schiff.
Ja.
Und bei Hapag-Lloyd ist das eben Aufgrund der Größe der Schiffe fahren die ganz andere Routen, können auch andere Häfen anlaufen. Und dann haben wir auch immer, die Expeditionsschiffe sind in der Antarktis oder auch starten auch von Hamburg, um das Polarlicht zu sehen. Wir haben aber auch Schiffe in der Südsee und in der Karibik und im Indischen Ozean. Also da sind die Routen etwa, da reisen wir weniger ab einem Hafen, sondern ja. Man kann die Reisen, so halbe Weltreisen, dann so miteinander kombinieren. Also es ist, die ganze Welt ist erreichbar mit dem Schiff und insofern, je nach Präferenz, haben wir das entsprechende Angebot.
Was würdest du sagen, ist so, also die, eher eine Woche oder eher zwei Wochen oder was würdest du sagen, ist kommt darauf an, welches Ziel man erreichen möchte.
Ich glaube, es kommt wirklich drauf an und auch in welcher Konstellation man unterwegs ist. Ja. Also wir sehen zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln, man wundert sich vielleicht, warum Kanarische Inseln gerade mit der Kreuzfahrt zu entdecken. Die ist ja in Deutschland, ist das ja eines der beliebtesten Destinationen überhaupt. Aber da sehen wir auch zum Beispiel viele Familien, die gemeinsam Urlaub machen, also dann drei Generationen, Großeltern, Eltern und Kinder.
Sehr schön.
Und jeder findet dann so tagsüber sein Highlight von Programmen und zu den Mahlzeiten kommt man wieder zusammen. Da sind so 7 bis 14 Tage eine gute Reisedauer. Im Mittelmeer finde ich so 12 Tage ist da die beliebteste bei uns. Unser neuestes Schiff, die Mein Schiff Relax, fährt zum Beispiel ab Palma de Mallorca. Das sind 10 bis 12 Tagesreisen, entweder von Palma nochmal weiter Richtung Westen oder inklusive Italien und Frankreich. Hat 2 Nächte jeweils in Palma dabei. Also das ist auch eine sehr, sehr schöne Reiseform. Es ist jeder das, was er möchte. Wenn man jetzt wirklich eine Expedition macht in die Antarktis, da muss man schon ein paar mehr Tage investieren.
Klar.
Das macht man, glaube ich, auch nicht jedes Jahr. Und das habe ich aber auch noch nicht geschafft. Zum einen, weil die Reisen immer sehr gut gebucht sind und zum anderen, weil es dann doch ein bisschen mehr Zeit erfordert.
Und in die Antarktis fahren die Leute auch im Sommer oder eher im Winter?
Das ist im Winter. Ja. Im Sommer ist es dann die Arktis, ja. Aber auch da können wir natürlich mit den kleineren Schiffen ganz in den Norden fahren und nochmal ganz andere, nochmal individuellere Erlebnisse bieten. Das aber auch bei der Hanseatic ist das einzige Schiff, was den Amazonas hinauffährt, auch nur im europäischen Winter, aber auch eine ganz, ganz tolle Reise.
Was für spannende Ziele und was für einen spannenden Job du hast. Das ist wirklich großartig. Kulinarik ist für viele Gäste ein zentrales Urlaubserlebnis, oder? Wie würdest du das sehen? Welche Rolle spielt denn gutes Essen im Gesamtkonzept von euch?
Nun haben wir bei Mein Schiff als großen Überbegriff Wohlfühlen. Wir sind die Wohlfühlflotte. Und natürlich gehört gutes Essen, Kulinarik ist fester Bestandteil von Wohlfühlen. Klingt erstmal recht generisch, aber gerade im Urlaub ist das ja eine wichtige Basis, dass wir uns wohlfühlen. Ja. Und dazu gehört natürlich ein tolles Angebot und eine hervorragende Qualität und das bieten wir. Und insofern haben wir bei Mein Schiff, wo wir je nach Schiffsgröße zwischen 12 und 17 Restaurants haben an Bord, 12 und 14 Restaurants und 17 Bars und Bistros und Lounges.
Wie unterscheiden sich die Restaurants?
Die unterscheiden sich ganz, es gibt kleinere Restaurants, die sind dann einer Küche zugeordnet, wie zum Beispiel jetzt auf der Mein Schiff Relax haben wir einen Griechen und einen Franzosen. Wir haben aber auf den Schiffen 3, 4 und 5 und 6 haben wir ein Hanami von Tim Raue. Also es gibt irgendwie, es ist alles dabei. Es ist auch so, dass wir eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Geschmäckern abbilden. Aber wir haben auch auf jedem Schiff ein Buffet-Restaurant, wo es eine ganz große Vielfalt gibt von vielen Salaten, von Gemüse, aber von Pasta. Man kann sich an der Wokstation was zubereiten lassen, hat aber natürlich auch die Klassiker, zum Teil regionale Küche, zum Teil aber auch deutsche Klassiker mal dazwischen. Also da ist einfach Vielfalt pur und Vielfalt ist, glaube ich, auch das, was uns alle ausmacht. Wir haben uns ja in Deutschland lebend auch dran gewöhnt und möchten das, glaube ich, alle nicht mehr missen,
absolut,
dass die globale Küche irgendwie für uns alle erreichbar ist. Und das haben wir auch auf den Schiffen übersetzt. Und ansonsten haben wir auch bei Mein Schiff auch noch unser großes Konzept in unserem Inklusivangebot, unser Premium-Inklusivangebot. Das heißt, mit dem Reisepreis sind einmal alle Getränke und Speisen bezahlt. Ja. Ausnahme sind Spezialitätenrestaurants, die dann extra kommen. Aber man kann eben da in unserem Atlantik-Restaurant morgens, mittags, abends bekommt man ein Essen serviert, muss also sich nicht an irgendein Buffet stellen und hat da die große Auswahl. Und auch da haben wir nicht nur eine vegetarische Option, sondern auch eine vegane. Und da sind die Küchenchefs sehr, sehr kreativ und steuern das auch so ein bisschen aus, nachdem zu welcher Jahreszeit und in welchem Zielgebiet ist man unterwegs. Und der Dennis Wiechert, der bei uns als Vice President Product Experience die Mindshift-Flotte steuert, macht das gemeinsam hier in Hamburg, entwickelt das alles mit Sea-Chefs. Der Name schon sagt, das sind auch alles leidenschaftliche Köche. Und Dennis hat tatsächlich auch mal Koch gelernt, bevor er zum Betriebswirt der Hotel- und Gastronomie wurde. Und koordiniert das, probiert da viel aus. Und dann werden die Menüs und all das geschrieben und auf die Schiffe gebracht. Und dann entsprechend, also wir sind natürlich ein paar Rahmen sind gesetzt. Dadurch, dass wenn jetzt ein Restaurant einen griechischen Namen hat, dann wird das ein paar Jahre ein griechisches Restaurant sein. Aber in den Hauptrestaurants haben wir natürlich die Möglichkeit, auch lokale Einflüsse einzubinden, auch mal punktueller.
Das würde ich auch erwarten, wenn ich in ein griechisches Restaurant gehe. Das ist da vermutlich auch griechische Küche. Aber das alles muss ja auch vorgehalten werden auf Schiffen. Wie funktioniert sowas?
Ja, das ist natürlich ein ganz umfassendes System, aber sehr ausgeklügelt. Aber es ist auch so, dass es gut planbar ist. Also wir sind, man mag es kaum glauben, wir sind, wissen, was ich gerade schon sagte, wir wissen, welche Kunden sind an Bord, kennen so ein bisschen die Durchschnittsverbräuche, können das antizipieren und ansonsten planen wir das eben alles hier aus Hamburg und alle 14 Tage werden die Schiffe beladen. Und dann gibt es natürlich Standardartikel, die immer dabei sind, je nach Mindesthaltbarkeitsdatum in größeren Mengen eingekauft werden. Aber wie gesagt, alle 14 Tage kommen neue Container mit unterschiedlich temperiert, all das, was notwendig ist, damit es eben auch entsprechend an Bord geliefert werden kann. Und da kommt das in die Provision. Da haben wir einen Provision Master, wir haben einen Controller, aber auch die Sous-Chefs der einzelnen Restaurants. Also wenn man sich vorstellt, es sind 12 oder 14 Restaurants, hat jedes Restaurant auch einen Sous-Chef. Die gehen dann mit runter und gucken die Ware, die angeliefert wird, machen eine Qualitätskontrolle.
Du hast eben von Vielfalt gesprochen. Wie viele verschiedene Nationen beschäftigt ihr? Weißt du das zufällig?
Ja, wir haben auf den Schiffen haben wir so im Durchschnitt bei meinem Schiff zwischen 28 Minimum, aber auch gerne mal 42 unterschiedliche Nationalitäten an Bord.
Und es unterhalten sich alle vermutlich auf Englisch.
Die Bordsprache der Crew ist tatsächlich Englisch. Immer da, wo es einen Gastkontakt gibt, erwarten wir auch Deutschkenntnisse. Die sind nicht immer perfekt, aber wir haben auch Deutschlehrer, die mit auf den Schiffen unterwegs sind und die Crew dann mehr und mehr ausbilden.
Die meisten Gäste sind auch tatsächlich Deutsche, richtig?
Ja. Wir sind offen, logischerweise, für jeden, aber wir haben einen Großteil unserer Gäste ist Deutsch.
Mhm. Das hätte ich auch so erwartet. Jetzt gibt's ja gerade in der Kulinarik Trends, so wie regionale Küche, Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, hast du eben schon gesagt, vegan und so, das bietet ihr auch alles an. Diese Entwicklung an Bord, ohne den Wohlfühlfaktor zu verlieren, ist ja wirklich spannend. Alle 2 Wochen, hast du eben gesagt, werdet ihr beliefert. Und nehmt ihr auch regionales Essen in den einzelnen Stationen, wo die Schiffe halten, an Bord?
Machen wir auch. Also es ist, wie gesagt, die Planung ist das A und O. Also es fängt damit an, dass irgendjemand das Rezept schreibt und dann guckt, wie passt es in den Tagesplan, was wird morgens, mittags, abends angeboten, was sind Standard, was sind Spezialitäten. Das ist schon mal die umfassende Vorarbeit. Dann wird die Basis definiert. Und dann gibt's die Lieferung, die eben damit auch der Qualitätsstandard, der hohe Qualitätsstandard, den wir haben, damit das auch gewährleistet ist, organisieren wir das alles zentral, machen aber auch sehr viel, stellen sehr viel selber an Bord her, haben eigene Bäckereien, machen auch unsere Nudeln zum Teil selber, also da passiert sehr, sehr viel an Bord, Soßen sowieso, und dann haben wir eben noch mit Partnern, die wir dann in den einzelnen Zielgebieten haben, sorgen wir dann noch dafür, dass wir Frischware einkaufen. Und auch da ist es wichtig, die Partner zu kennen, um die Qualität sicherzustellen. Und das klappt aber sehr, sehr gut. Da geht es dann tatsächlich eher um Frischware, die wir Obst und Gemüse, die wir dazu nehmen. Oder wir gehen auch mal mit unseren Gästen zum Markt, wenn der Küchenchef Zeit hat, und gehen mal über einen Fischmarkt. Oder wie wir jetzt gerade kürzlich auf der Europa, da hat unser norwegischer Kapitän Dag Dvagesten hat in Norwegen hat frischen Lachs eingekauft für das Schiff und nochmal Königskrabben. Da ist er dann selber von Bord gegangen. Und das kriegen wir eher auf den kleineren Schiffen hin als auf den mittelgroßen Main-Schiffen.
Aber das ist toll. Das ist auch toll für die Gäste, wenn sie sowas miterleben.
Absolut. Ja. Und das Interesse ist auch da. Aber vielleicht nochmal so zu deiner Frage. Für mich ist dieses Thema Wohlfühlen oder Ernährungstrends und Nachhaltigkeit ist für mich kein Widerspruch.
Absolut, sondern
ich
nicht,
glaube,
ich auch.
Es ist so, die Gäste erwarten das auch. Ja. Und wir sehen, unser Angebot hat immer auf Vielfalt gesetzt, um möglichst viele Geschmäcker bedienen zu können. Das kennt man ja auch von sich selber. Man will sich gerade im Urlaub jetzt nicht festlegen und möchte alles andere als Standard.
Ja.
Und insofern
und auch mal neue Dinge probieren.
Absolut. Mhm. Und insofern suchen uns ja auch immer wieder mit Spitzenköchen oder auch mit neuen Trends, mit Food-Trends, die es an Land gibt, dass wir die dann irgendwo auch einbinden können. Also da sind die Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr aktiv, um zu gucken, was können wir irgendwie noch hinzufügen. Aber wir sehen durchaus, dass es diesen Trend zu gesunder Ernährung, den gibt es schon ein bisschen länger.
Ja,
also es ist so, kann man ja auch vermuten, und das habe ich auch häufig gehört, gerade in den Anfangsjahren, weil wir dieses Premium alles inklusive Angebot haben, gesagt, ach, die Leute werden ja nur essen. Und keiner kann sich zügeln und dann ist allen schlecht. So ist es nicht. Sondern ich merke schon, dass die Leute unsere Gäste sehr, sehr bewusst konsumieren. Und ich glaube, jeder hat da seinen eigenen Kompass. Und irgendwann sagt der Körper einem auch, was gut für einen ist.
Absolut.
Und wir stellen das Angebot da. Und was wir eben auch anbieten, ist eine Ernährungsberatung an Bord. Wir haben auch ein ganz schön gesund Paket, wo jemand, der vielleicht sagt, ich komme im Alltag nicht dazu, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen, aber auf einem Schiff, wo ich alle Möglichkeiten in wenigen Schritten erreichbar habe, möchte ich das umsetzen. Und da sehen wir sehr, 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 sehr großen Zuspruch, wo dann einfach eine Ernährungsberaterin erklärt oder Ernährungsberater, was kombiniert werden kann und wann es besser ist, für den einen oder anderen dies oder jenes zu essen.
Das heißt, ihr habt auch Ernährungsberater richtig an Bord?
Haben wir auch an Bord, ja.
Und die kann man auch buchen?
Die kann man buchen, ja.
Ach, spannend, das wusste ich zum Beispiel nicht, ja.
Die kann man buchen. Und ansonsten, glaube ich, ist es so, dass jeder Kunde selbst entscheidet. Und im Urlaub darf es vielleicht auch mal ein bisschen mehr sein. Und dann, weil wir haben auch auf allen Schiffen sehr große Fitnessbereiche, sodass die Bewegung nicht zu kurz kommt. Und insofern ist, ich glaube, insgesamt in der Gesellschaft ist das Thema bewusster Konsum angekommen. Und insofern bieten wir alles an. Und wenn jemand eben sagt, ich habe da noch Nachholbedarf und möchte ein bisschen mehr erfahren, auch das ist möglich.
Ja, das.
Aber es ist natürlich auch möglich, auch das will ich nicht verhehlen. Man kann auch, wenn man dann nach dem Besuch des Theaters oder des Clubs um 23 Uhr oder vielleicht auch um 2 Uhr nach dem Tanzen nochmal Appetit hat, dann darf es auch eine Currywurst sein. Auch die gibt's an Bord. Also ich
finde, das ist die gute Mischung sein.
Finde ich auch. Und ich gehe da auch mal so ein bisschen von mir selber aus. Die Mischung macht's. Und letztendlich und ist es auch so, dass man braucht das, glaube ich, auch mal, dass man dann wirklich genießt und schlemmt. Das gehört genauso dazu, wie vielleicht dann am nächsten Tag zu sagen, dann ist es ein bisschen weniger. Ich glaube, es ergibt sich ganz natürlich.
Und heute mal Sport oder viel schwimmen oder beim Ausflug ein bisschen länger laufen oder... Mhm. Gibt es eigentlich Studien darüber, ob Menschen am Anfang einer solchen Reise mehr essen?
Ja, die ersten, das ist wie in jedem Hotel. Ich glaube, das kann auch jeder Hotelier bestätigen, dass du die ersten 2 Tage, muss man ja auch erstmal gucken, wo bin ich gelandet, was gibt es alles, dann probiert man hier, probiert da. Da gehen die Verbräuche ein bisschen hoch, aber ab Tag 3 pendelt sich das alles wieder ein.
Auch spannend. Wie stellt ihr denn sicher, dass Lebensmittel für so viele Menschen über die gesamte Reise hinweg frisch bleiben? Und wer prüft denn vor Abfahrt die einwandfreie Qualität der Ware? Machen das eure Sous-Chefs? Machen das eure Köche selber? Wird das von Hamburg aus in Hamburg noch gemacht? Wie stellt ihr das sicher?
Also natürlich einmal, bevor die Container auf die Reise gehen, gibt es eine umfassende Prüfung. Dann passiert dieselbe Prüfung nochmal auf den Schiffen. Und dann haben wir im Bauch des Schiffes eine ganz faszinierende Logistik. Und allein darüber könnte man eine Stunde reden. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, Dennis Wichert nochmal einzuladen. Der kann da ganz, ganz viel drüber erzählen. Auch in die unterschiedlichen Kühlräume, Systeme und
wie total das gerne, eben alles weil das tatsächlich, ist ein wirklich spannendes Thema.
Ja, das war auch zum Beispiel so ein für mich so ein Moment, als ich das erste Mal hinter die Kulissen gucken durfte und die große Galley, das war damals die Mannschaft 3, angeschaut habe und die ganzen Kühlräume und zu sehen, da ist die Frischware, da sind die Milchprodukte, Fleisch und Fisch. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Logistik. Und es ist auch immer wieder toll. Es fasziniert mich heute noch, wenn ich mal auf dem Schiff bin und wir Proviantierung haben und das Loading stattfindet, mit welcher Logistik und wie schnell dann wirklich diese in dem Fall Lieferkette so gut funktioniert, wie am Schnürchen, und dann sind wieder 250 Tonnen verladen für Wahnsinn. Die nächste Reise oder für die nächsten 14 Tage.
Ja, das ist verrückt.
Also, das ganze System ist sehr komplex und die Lagerung an Bord findet natürlich entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Produktes statt. Und das wird auch alles gemonitort, und sollte jetzt irgendwo mal ein Kühlschrank ausfallen, was durchaus mal passieren kann, sieht sofort im Engine Control jemand anhand einer Lampe, dass da eine Veränderung der Temperatur ist, und geht dann entsprechend hin, oder der Provision Master geht direkt hin und es wird behoben, und wenn was verdirbt, wird es vernichtet. Und wir haben natürlich auch eine gewisse Redundanz. Man muss ja auch für den Ernstfall gerüstet sein. Angenommen, man kann 10 Tage einen Hafen nicht anlaufen, aus was auch immer. Hat es noch nicht gegeben.
Ja, zum Glück noch nicht.
Wird es, glaube ich, auch nicht geben. Aber
trotzdem muss man gerüstet sein.
Man muss gerüstet sein. Und dann haben wir eben so ein 10 Tage sind wir dann autark. Und insofern ist das alles aufeinander abgestimmt. Ob es dann, wenn man jetzt wirklich bei 10 Tagen und keinem Landgang, ob es dann wirklich noch jedes Produkt gibt,
ja,
das weiß ich nicht.
Vermutlich nicht.
So, aber ich kann sagen, es wird, man muss keinen Hunger leiden auf den Schiffen, und die Kreativität, die die Küchenchefs da an den Tag legen und das F&B-Team, da wird's sicherlich nicht langweilig.
Also wir wollen nicht hoffen, dass das irgendwann mal passiert. Nee. Aber wenn das passieren würde, was wäre denn am 11. Tag eigentlich? Gibt's dafür einen Plan?
Der 10 Tage ist schon richtig, richtig gut gerechnet. Also es ist dann auch nicht so am 10. Tag, dass es nichts mehr zu essen gibt. Sondern dann wird das Angebot, ist die Vielfalt etwas geringer. Dann gibt es wahrscheinlich ein bisschen mehr Pasta.
Ja, natürlich, aber so. Ich meine, 10 Tage ist schon wirklich...
10 Tage für das volle Sortiment. Also um alle 12 bis 14 Restaurants zu bespielen, so ist es gerechnet.
Was glaubst du denn, werdet ihr für Herausforderungen in der Zukunft haben?
Oh, ich sehe da eigentlich eher Chancen. Also dazu muss man sagen, dass die Kreuzfahrt immer noch in der Nische ist. Also wir haben in Deutschland gehen so rund 68 Millionen Deutsche machen jedes Jahr eine Pauschalreise. Etwas mehr als 3,4 Millionen Gäste gehen auf Kreuzfahrt bisher. Also das ist wirklich eine Nische. Kann man auch noch gleich einflechten, dass es ja auch 80.000 Handelsschiffe gibt und etwas um und bei 400 Kreuzfahrtschiffe. Also ist es in jeder Hinsicht eine Nische. Und ich glaube, die Kreuzfahrt ist aber als Reiseform doch auch eher noch mit Vorurteilen behaftet. Das kann ich nachvollziehen, weil ich ähnliche, und davon hatte ich sogar noch einige, als ich 2014 angeheuert habe. Also insofern ist das nicht verwunderlich. Aber es entdecken immer mehr Menschen die Möglichkeit, eben einfach eine ganz vielfältige Reise zu haben, denn die Ziele, wo die Schiffe hinfahren, sind entscheidend, dass man unterschiedliche Länder kombinieren kann, dass man ohne Koffer zu packen eben jeden Tag in einem neuen Hafen aufwachen kann und diesen Komfort hat, aber eben auch das, was ich schon sagte, das Thema Multigenerationenurlaub und auch, wenn wir uns anschauen, wie die Demografie hier in Deutschland oder in Mitteleuropa ist, dann ist das einfach auch eine sehr bequeme Form der Reise.
Klar.
Und insofern bin ich sehr, sehr davon überzeugt, dass die Kreuzfahrt noch wachsen kann. Es wird, ich denke so, der deutsche Markt wird so für 4 bis 4,5 Millionen Kreuzfahrtpassagiere
gut sein.
Wird es geben. Und damit bleibt es aber auch in der Nische. Also da muss man jetzt auch nicht die Sorge haben, dass es zu viel wird. Also das sehe ich tatsächlich als Chance. Ich sehe auch als Chance für uns das Thema unterschiedliche Nationalitäten, die an Bord gemeinsam toll zusammenarbeiten und auch gemeinsam mit den Gästen tolle Urlaubsmomente kreieren, dass wir ein Stück davon vielleicht auch übertragen können für das Thema und die Begeisterung für das Thema Kulinarik, für Gastronomie an Land zu schärfen. Das klingt jetzt sehr theoretisch, aber ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass man es auch schaffen kann, Crewmitglieder, die ein paar Jahre auf den Schiffen gefahren sind, dass die sich dann vielleicht auch vorstellen können, wenn sie mit vielen Deutschen Urlaub gemacht haben, dann vielleicht nach Deutschland zu ziehen und hier zu arbeiten. Denn das Thema Fachkräfte ist ja eines, was uns alle begleitet in vielen Bereichen und auch insbesondere in der Gastronomie und Hotellerie. Und ich sehe eben auch so die Chance zu sagen, Reisen und Hotellerie und Gastronomie zu verbinden. Das gibt es auf Schiffen und damit auch attraktiv möglicherweise für Berufseinsteiger, die als Küchen in der Küche anfangen und mal Küchenchef werden wollen. Auch da bilden wir selber aus an Bord der Schiffe.
Wie viele Auszubildende habt ihr insgesamt?
Wir haben hier in Hamburg, haben gerade 17 wieder angefangen, aber nur für ab jetzt zum 1.8. Und auf den Schiffen haben wir knapp 20 Köche in der Ausbildung. Das machen wir mit der Wirtschaftsakademie in Österreich und mit unserem Partner Sea Chefs. Und das sind gute Gelegenheiten, eben sehr komprimiert alle Bereiche, die es in der Küche gibt, zu lernen und dann auch in Anwendung zu bringen. Also davon darf gerne noch mehr kommen. Da sind wir dran, dass wir das noch weiter ausbauen.
Könntest du dir auch vorstellen, dass es Gäste gibt, die einfach wegen der Kulinarik eine Reise buchen? Dass man jetzt zum Beispiel sagen würde, es kochen 5 Köche nur aus Berlin oder nur aus Hamburg und dazu bereist man bestimmte Ziele, aber die Kulinarik steht im Vordergrund. Könntest du dir das vorstellen?
Absolut. Auch das gibt's schon so ein bisschen. Also Wir haben bei Hapag-Lloyd, ich springe jetzt von meinem Schiff zu Hapag-Lloyd.
Ja, kein Problem.
Kulinarik natürlich genauso eine Bedeutung. Und da haben wir zum Beispiel Michael Hoffmann, der die Konzepte für Hapag-Lloyd macht. Wir haben Kevin Fehling bei der Europa an Bord mit einem eigenen Restaurant, The Globe. Und wir hatten gerade vor 14 Tagen hier in Hamburg ein Event Europas Beste, wo 17 Sterneköche zusammengekommen sind und in dem Fall zwar nur an einem Abend ihre Fertigkeiten kredenzt haben, aber auch davon gibt es immer wieder Köche, die dann mit uns auf die Reise gehen und wo die ganze Reise unter einem kulinarischen Motto steht.
Ja.
Und ich kann mir eben auch gut vorstellen, bei Mein Schiff arbeiten wir mit Tim Raue zusammen und auch als Berater, einmal für Restaurants, die wir auf den Schiffen haben, wo er die asiatischen Konzepte macht. Jetzt hat er für die Relax auch ein ganz neues Konzept gemacht für ein Immersive Dinner.
Was ist das?
Das ist eine, will ich gar nicht so viel verraten, das ist ein Restaurant, das hat 100 Plätze und es ist so, man taucht ein in die Welt Japans und das Ganze wird unterstützt und auch erklärt mit Tim Raue, aber er kann natürlich nicht auf jeder Reise sein,
natürlich.
Also ist das ein digitales Format und es ist sehr schön, man taucht wirklich ein in eine japanische Welt und bekommt dabei ein ganz toll aufeinander abgestimmtes 5-Gang-Dinner und Tim erklärt aber auch noch, was es damit auf sich hat, wie die Komponenten sind und was der Hintergrund der jeweiligen Speise ist. So, das ist nun das Neueste, was wir haben. Aber zurück zu der Frage, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eben mehrere Köche. Wir haben da, glaube ich, auch mal beim Mittagessen drüber gesprochen.
Das stimmt.
Wir sagen, wir machen mal so etwas bei Mein Schiff und suchen uns 5 Köche oder fragen 5 Köche oder 6 oder 7. Also da gibt's, glaube ich, gar kein Limit. Und lassen ein bestimmtes Menü erstellen, was dann umgesetzt wird. Und was wir eben auch sehen, wir haben auch schon mal eine Kochshow an Bord der Schiffe gemacht, wo 2 Küchenchefs gegeneinander angetreten sind. Auch solche Dinge, also die auch bei Hapag-Lloyd gibt es auch Kochkurse an Bord. Die
das wäre meine nächste Frage
die
gewesen.
Die machen wir da haben wir auch sogar eine Showküche oder eine Küche, wo eine Probierküche, wo das möglich ist. Bei Mein Schiff ist es so, dass wir da eher Tastings machen oder auch mal kleinere. Auf einigen Schiffen haben wir so kleinere Kochkurse, aber das ist alles möglich.
Ja, das hört sich ein bisschen an, als seid ihr die Glücklichmacher, finde ich. Also
ja, ich das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Ne? Ich meine, wir begeben uns alle gerne auf die Reise, weil wir irgendwie einen Tapetenwechsel brauchen und wenn wir und wollen abschalten, alle irgendwie einen anstrengenden Alltag. Und insofern ist es wichtig, dass dann das Thema Wohlfühlen, das Thema Glücklichmachen. Und da gibt's ein paar Komponenten. Also neben toll gestalteten Schiffen und schönen Räumlichkeiten und abwechslungsreichen Programmen, tollen Fahrplänen, ist aber cool. Kulinarik und all das natürlich auch ganz, ganz wichtig.
Ja, also das hört sich alles super spannend an. Wenn wir nochmal zurückkommen zu dir, könntest du sagen, was der beste Rat war, den du im Leben erhalten hast? Und wer ihn dir gegeben hat?
Ach, ich glaube, der, ich würde sagen, es waren so 2, 3, auch immer mal wieder. Ich finde, den allerbesten Rat gibt es, glaube ich, nicht, sondern es immer, kommt immer ein bisschen auf die Situation an, wann man ihn bekommt. Aber ich glaube, ich habe von meinem Handballtrainer mal auf Helgoland den Rat bekommen, dran zu bleiben. Und da war ich immer kurz davor, mit dem Handballspielen aufzuhören, weil ich irgendwie dachte, das ist vielleicht doch nicht. Und das Training war mir zu intensiv. Und der dann aber sagte, bleib dran. Und der gesagt hat, du bist jetzt schon fast da. Jetzt musst du noch das und das durchhalten. Und dann platzt auch der, oder dann der löst Knoten. Sich der Knoten.
Ja.
Und genau so war's. Daran habe ich mich immer wieder erinnert, wenn es mal schwierig war zu sagen, auch mal durch ein Tal zu gehen und was durchzuhalten. Und genauso aber auch ein wenig später, na doch, das war schon deutlich später. Als ich mal so in einer Phase war, interessiert mich das noch, was ich gerade mache, oder möchte ich weitergehen, habe ich von unterschiedlichen Leuten dann gehört, du bist selber, du überleg, was du selber für einen Beitrag leisten kannst, und manchmal muss man sich auch entscheiden, dann weiterzuziehen, oder wie es so schön heißt, love it, leave it or change it. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da habe ich mich in diesem Thema, man neigt ja, oder ich habe zumindest als junger Mensch öfter nochmal dazu geneigt, so damit zu hadern, dass wenn die Umstände, die man nicht beeinflussen konnte, also dass einen das so sehr runtergezogen hat.
Ja, das, klar, das kennt jeder.
Kennt, glaube ich, jeder. Aber wiederum dann zu sagen, was ist mein Anteil?
Und was kann ich beeinflussen?
Und wenn, bevor Dinge eben zu negativ sind, dann möglicherweise eben auch zu sagen, dann ist es vielleicht Zeit für einen Wechsel.
Ja, aber auch das, was du mit dem Handball eben sagtest, finde ich total spannend, weil ich ganz oft Menschen kennengelernt habe, die Sport im Team gemacht haben und dann auch gute Teamplayer waren. Du sagtest ja auch eingangs in unserem Gespräch, du kannst deinen Job machen, aber eigentlich funktioniert der nur richtig gut, wenn das Team dahinter funktioniert. Und das lernt man ja im Sport im Grunde auch und nimmt
total
das mit fürs Leben irgendwie. Spielt Sport für dich heute noch eine Rolle? Große Rolle?
Leider nicht im Team, weil da reicht die Zeit wirklich nicht, wobei auch das Quatsch ist. Also ich müsste mir jetzt, aber dafür bin ich jetzt, glaube ich, schlicht zu alt, um auch in einem Handball-Team wieder anzufangen. dafür habe ich das auch viele Jahre nicht gespielt. Aber Sport, Bewegung ist für mich ist sehr, sehr wichtig. Und genau das, auch die Zusammensetzung von Teams und gemeinsame Ziele zu haben und das gemeinsam erreichen zu wollen, das lernt man am allerbesten wirklich im Sport. Aber eben auch sich gegenseitig zu motivieren und jemandem mal vielleicht durch ein Leistungstief zu helfen. Das ist ganz
eindeutig
wichtig.
Auch mal geben kann.
Und dass man sich aufeinander verlassen kann. Also das ist super essentiell. Aber zurückzukommen auf das Thema Sport, ja, ist wichtig. Und auch eher wichtiger geworden. Als Ausgleich zu viel Reisen gehört eben auch die Bewegung.
Wie viel bist du so unterwegs im Jahr?
Das habe ich gar nicht so gezählt.
Will
ich mich aber nicht drüber beklagen.
Nee.
Ich bin sehr gerne unterwegs, abgesehen davon, dass man wie wahrscheinlich alle ein bisschen frustriert ist, wenn mal irgendwas nicht klappt und man Verspätungen mit in Kauf nehmen muss. Es ist insgesamt, empfinde ich es aber auch wirklich als eine Bereicherung, dass ich reisen kann, immer wieder an andere Länder, auch immer wieder sehr gerne auf die Schiffe für ein paar Tage gehen kann, mit der Crew, mit den Gästen in den Austausch gehen kann. Oder eben mein Lieblingsthema der letzten Jahre, tatsächlich Schiffe zu bauen und die Konzepte weiterzuentwickeln. Also keine Sorge, die Hörer müssen sich nicht sorgen, ich baue sie nicht selber. Dafür gibt es natürlich absolute Experten und noch viel tollere Teams, die dann aus unseren Ideen sehr, sehr schöne Schiffe bauen. Aber mit all den Bereichen, die es dazu braucht, mit all den Fachbereichen und mit all den unterschiedlichen Zulieferern in den Austausch zu gehen, das empfinde ich schon als bereichernd und auch als Privileg.
Ja, also das ist ein großartiger Job, den du da hast, mit einem großartigen Team und ein großartiges Thema, muss man einfach sagen.
Mhm.
Kulinarik, Reisen, Hochzeiten, Feiern auf Schiffen, sehr, sehr viele wunderschöne Ziele einfach. Das ist großartig. Ja, wir kommen schon fast zum Schluss. Das finde ich ganz schade, weil es mir mega Spaß macht, dir einfach zuzuhören. Ich habe auch gar nicht so viel eingegriffen heute. habe ein paar Fragen gestellt, aber dir zuzuhören, das macht wirklich großen Spaß. Welche Frage hast du für den Gast mitgebracht, der in einer der nächsten Podcast-Folgen bei uns sein wird?
Was ist der perfekte Mittagssnack?
Ja, das ist aber auch eine schöne Frage und die kann auch sehr vielseitig beantwortet werden. Gibt es noch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben und was du gerne erzählen würdest?
Ich glaube, wir haben einen Rundumschlag gehabt. Vielleicht nochmal so in als Zusammenfassung. Also ich glaube, für fast jeden Kunden gibt es die richtige Kreuzfahrt. Die muss auch nicht mit Mein Schiff oder Hapag-Lloyd sein. Sollte es natürlich. Das sind die besten Erlebnisse. Und ansonsten kann ich eben nur sagen,
es einfach mal auszuprobieren,
neugierig zu bleiben und diese wunderschöne Form der Reise zu genießen.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und das ist ein perfektes Schlusswort für unseren Podcast Einmal Alles Bitte, der Szene Hamburg. Ich hoffe, wir zwei haben noch viel miteinander zu tun und vielleicht kriegen wir es hin, so eine Reise gemeinsam mit Köchen auf die Beine zu stellen. Das würde mich auch mega freuen und mega interessieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein und danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, Tanja.
Tschüss, Wiebke.
Tschüss.
Einmal Alles Bitte.
Einmal Alles Bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.